Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Es ist doch wirklich bemerkenswert. Unsere Gesellschaft, die droht immer mehr zu zerfallen in verschiedene weltanschauliche Lager. Über fast alles wird kontrovers diskutiert. Nur eine Idee, die scheint davon wie ausgenommen. Nämlich, dass Digitalisierung Fortschritt bedeutet. Dass wir Digitalisierung brauchen, wenn wir mithalten wollen. Und die absolute Avantgarde der Digitalisierung, die liegt natürlich in der künstlichen Intelligenzentwicklung und Forschung. Von der brauchen wir angeblich mehr. Nicht nur hier in Deutschland, sondern überall. Auf der Welt. Genau diese fixe Idee ganz gehörig zu entzaubern, dazu ist das neueste Buch von Richard David Precht bestimmt. Es ist kein dickes Buch, aber eines mit ganz schön viel Wucht. Herzlich willkommen, Richard David Precht.
Ja, hallo, Frau Miller.
Fangen wir doch mal bei den allerersten Fragen an. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Wozu brauchen wir die? Warum entwickeln wir die überhaupt?
Das waren ja schon gleich drei Fragen. Also, es ist sehr interessant. Es gibt keine verbindliche Definition künstlicher Intelligenz, aber wir reden hier von Maschinen, die in der Lage sind, auf außergewöhnliche Art und Weise Mustererkennung zu leisten und aufgrund dessen, was an Mustern erkannt ist, diese Muster selbstständig zu variieren. Also gerade dieser Autonomieprozess, das ist das, was man so im weitesten Sinne als künstliche Intelligenz definieren kann. Und die Haupteinsatzfelder bestehen darin, in der Arbeitswelt der Zukunft Menschen einzusparen und stattdessen Maschinen einzusetzen, weil das effizienter ist. Es gibt bestimmte Dinge, die können diese Maschinen besser als Menschen und weil das vor allen Dingen sehr, sehr viel günstiger ist. Und auf die Art und Weise kommen wir in ein zweites Maschinenzeitalter. Im ersten Maschinenzeitalter wurde weitgehend die menschliche Hand durch Maschinen ersetzt. Und jetzt kommen wir in ein Zeitalter, wo in einigen Funktionen das menschliche Gehirn durch Maschinen ersetzt wird.
Das ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen angeklungen. Die KI-Entwicklung genießt nicht den besten Ruf in Ihrem Buch. Ganz im Gegenteil, sagen Sie eigentlich, das, was da in Silicon Valley zum Beispiel an Problemlösungsstrategien, an Zukunftsvisionen gestrickt wird, das entspricht überhaupt nicht dem, was wir als Menschen, was wir als Menschheit im Moment eigentlich brauchen.
Ja, also ich würde es nicht ganz so negativ am Anfang sagen. Also ich glaube, dass künstliche Intelligenz den Menschen von viel langweiliger Arbeit befreien kann. Das sehe ich unterm Strich. Es ist für die betroffenen Menschen ihre Arbeit verlieren nicht so lustig, aber unterm Strich für die Entwicklung der Gesellschaft ja nicht schlecht. Ich glaube, dass sie in der Wissenschaft uns große Hilfe leisten kann und insbesondere in der Medizin. Das heißt, ich sehe sehr sinnvolle Einsatzfelder für künstliche Intelligenz. Interessant ist aber immer, wenn man fragt, wohin soll das Ganze denn langfristig mal führen? Und wenn man dann konfrontiert ist mit den Visionen, die vor allen Dingen im Silicon Valley lautstark propagiert werden, also dass wir in ein posthumanistisches Zeitalter kommen oder in ein transhumanistisches Zeitalter. Also ein transhumanistisches Zeitalter ist ein Zeitalter, in dem der Mensch mit Maschinen verschmilzt und auf diese Art und Weise optimiert wird. Und ein posthumanistisches Zeitalter ist ein Zeitalter, in dem der Mensch letztlich verschwindet oder keine Bedeutung mehr hat und diese intelligenten Maschinen die Weltherrschaft übernommen und sich in den Kosmos ausbreiten. Beide Vorstellungen sind sehr beliebt im Silicon Valley, werden von vielen führenden Leuten propagiert als positive Zukunftsvisionen. Und ich denke mir immer, das mag für diese Leute eine positive Zukunftsvision sein. Für mich ist das nicht. Und für die Leute, die ich persönlich kenne, ist es das auch nicht. Und dann wird mir ein bisschen flau, wenn ich denke, das Ganze soll in eine Richtung führen, die eigentlich keiner unterschreibt.
Ja, vielleicht könnte man auch zudem oder verbandelt mit dem, was Sie gerade angesprochen haben, noch zwei andere Dimensionen von Krise unterscheiden. Nämlich zum einen, dass die digitale Entwicklung mit all ihren immer neuen, immer mehr technischen Geräten natürlich auch selbst Dimension der Umwelt- und Klimakrise ist. Und zum anderen haben wir es natürlich mit einer ideellen Krise zu tun. Sie sprechen da von einer sogenannten Vernunftkrise. Und da geht es Ihnen buchstäblich ums Ganze. Also, was ist der Mensch? Was sollen wir tun? Was können wir wissen? Was dürfen wir hoffen? All diese Fragen, dass auf die finden die KI-Gurus aus ihrer Perspektive eigentlich nichts als Zerrbilder einer Antwort. Mal angefangen beim zugrunde gelegten Menschenbild. Da sagen sie, das hat ganz eindeutig ideologische Schlagseite, weil die davon ausgehen, dass der Mensch allein dazu da sei, sich ständig zu optimieren, dass auch genetische Grenzen zum Beispiel allein dazu da sind, überwunden zu werden.
Genau.
Also woher kommt dieses Menschenbild und wo hat es seine Fluchtlinien?
Das Menschenbild kommt aus der Ökonomie. Also es ist das kapitalistische Menschenbild. Da wird gesagt, der Mensch ist so, der Mensch will immer neue Grenzen überwinden. Der Mensch will immer mehr, der Mensch will immer Neues, der Mensch will immer Innovationen, der Mensch will immer Fortschritt. Und als Philosoph hat man ein hohes Verdachtselement, wenn jemand der Mensch sagt. Es gibt von Carl Schmitt diesen schönen Satz, wer Menschheit sagt, der will betrügen. Denn sie sind schon anders als ich. Und Menschen in Neuguinea sind noch mal ganz anders. Und die Menschen vor 100 Jahren waren anders. Und die Menschen in der Zeit der alten Griechen waren auch anders. Also die allermeisten Menschen, die ich kenne, auf die trifft das, was hier als der Mensch definiert wird, in diesem Maße nicht zu. Ich kenne ganz viele Menschen, die lieben ihre Gewohnheiten. Die sind skeptisch gegenüber größeren Veränderungen. Die wollen gar keinen großen Fortschritt in ihrem Leben. Die wollen eigentlich das, was für ihr Leben liebenswert ist, bewahren. Und jetzt wird dieses Menschenbild des Kapitalismus anthropologisiert und wird gesagt, so ist der Mensch. Und jemand, der einem verkaufen will, wie der Mensch ist oder wie er sein soll, vor dem habe ich grundsätzlich viel Grund zu warnen.
Ja, und verbunden mit diesem, man könnte sagen, proto-nietzscheanischen Optimierungswahn ist noch eine andere Idee verbunden, die Sie auch schon angesprochen haben, und zwar die Idee, dass Computer eigentlich die besseren Menschen sein oder zumindest werden könnten. Aber wenn man sich mal überlegt, Sie haben es ja vorher schon ausgeführt, was KIs, was Computer so können, nämlich vor allem rechnen und Muster erkennen, dann kann man ja auf die Idee kommen, wie erbärmlich unser eigenes Leben sein müsste, damit es wirklich als Abfolge vorberechneter Schritte erzählen könnten. Ja. Das heißt, wo liegt denn der kardinale Fehler, Menschen mit künstlichen Intelligenzen zu vergleichen und dann auch noch zu verwechseln?
Also der kardinale Fehler, den kann ich in mindestens 10 verschiedene Punkte auflösen. Ja, also das erste ist, Menschen sind nicht nur zu Gefühlen fähig, sondern gefühlsbedürftige Lebewesen. Das unterscheidet sie grundsätzlich von künstlicher Intelligenz. Die kann Emotionen faken, aber keine Emotionen empfinden. Ein wichtiger Unterschied ist, Menschen lieben Fiktionen. Also sie bewegen sich gerne in imaginären Welten, zum Beispiel in der Vergangenheit. Ja, dass sie daran denken, was sie gestern gemacht haben oder was sie in ihrer Kindheit gemacht haben oder was sie in der Zukunft machen wollen. Auch ein großer Unterschied zu künstlicher Intelligenz. Weitere große Unterschiede, Menschen finden sich in einer Welt vor, in der sie sich irgendwie zurechtfinden müssen. Künstliche Intelligenz lebt, falls Leben das richtige Wort ist, in regelbasierten Umgebungen. Menschen lösen am Tag eigentlich relativ wenig Probleme. Das meiste ist automatisiertes Verhalten und sehr viel am Tag verbringen wir in unseren Fantasien oder Gedanken, die überhaupt nichts mit Problemen und Lösungen zu tun haben. Künstliche Intelligenz ist darauf geeicht, alles unter Problem-Lösungsgesichtspunkt zu sehen und so weiter und so weiter. Und wenn wir diese ganze Palette durchgehen, dann merken wir, Menschen sind das andere der künstlichen Intelligenz. Menschen sind in ihrer Art viel näher mit Tieren oder selbst mit Pflanzen verwandt als mit künstlicher Intelligenz. Sie sind keine defizitären Rechner. Aber dieses Menschenbild, das versucht das Silicon Valley uns einzutrichtern, um dann zu sagen, hey, ja, eure Festplatten sind zu klein, ihr rechnet zu langsam und so weiter. Aber wenn ihr mit Maschinen verschmelzt, ja, dann könnt ihr euch so optimieren, dass ihr so toll werdet wie unsere Computer.
Ja, und mehr noch, weil es gibt ja auch Leute, darunter unter anderem auch Ethikratmitglieder, die davon ausgehen, dass Computer, künstliche Intelligenzen uns nicht nur kognitiv einholen könnten, sondern dass sie uns sogar in ethischen, in schwierigen ethischen Situationen helfen könnten, unterstützen könnten, Entscheidungen abnehmen könnten. Prominentes Beispiel, autonomes Fahren. Also Szenario, unvermeidlicher Unfall, autonomes Fahrzeug, klassifiziert die Unfallopfer, die potenziellen, und lässt dann diejenigen Personen oder Personengruppen, die als am meisten schutzwürdig gelten, nach einem vorprogrammierten Muster am Leben. Ist das aus Ihrer Perspektive ethisch tatsächlich ratsam?
Ja, also das ist möglich, das so zu machen. Man könnte das auf Basis des philosophischen Utilitarismus machen und sagen, möglichst viel Schaden begrenzen und auf diese Art und Weise so die Balance zwischen Leiden und Freuden im Einklang halten. Ja, also nicht 10 Menschen töten, sondern lieber einen. Das verstößt in Deutschland gegen das Grundgesetz. Ja, in Deutschland haben wir der erste Satz unseres Grundgesetzes lautet, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, und zwar jedes Menschen. Also unabhängig davon, wie alt er ist, was für ein Geschlecht er ist, ob er krank ist, ob er gesund ist. Und das widerspricht dieser Abwägung. Das heißt, unser Grundgesetz macht eine säkularisierte Firewall um das Leben eines jeden einzelnen Menschen, spricht es quasi heilig und sagt, das darf nicht verrechnet werden. Wenn wir aber Autos so programmieren würden, dass wir entscheiden, wer hat ein höheres Lebensrecht, der eine oder der andere, dann verrechnen wir menschliches Leben. Und nach den Erfahrungen, die wir im Dritten Reich gemacht haben, wo genau das gemacht wurde, also lebensunwertes Leben von lebenswerterem Leben geschieden werden, sollten wir um Teufel die Finger davon lassen. Denn wenn wir einmal damit anfangen, lebenswert zu verrechnen, warum dann nur im Autoverkehr? Dann können wir es auch in allen anderen erdenklichen Dingen machen. Und damit stürzt im Grunde genommen das gesamte moralische Gebäude zusammen. Oder mit anderen Worten, wir ziehen aus dem Grundgesetz den untersten Mikado-Stab raus, dass der ganze Haufen zusammenfällt.
Ja. Schauen wir, also wir haben jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen über den Vergleich von einzelnen und künstlichen Intelligenzen. Schauen wir uns noch kurz an, was diese KI-Missionare eigentlich an Gesellschaftsvisionen propagieren. Denn es ist total frappierend festzustellen, dass sie eigentlich über eine wünschbare Gesellschaft recht wenig zu sagen haben. Ganz einfach, weil sie einem gravierenden Kurzschluss aufsitzen, nämlich, dass sie Technologieentwicklung mit sozialem Fortschritt gleichsetzen. Ja. Warum sollten wir diesem ja nicht ganz neuen Fehler, ehrlich gesagt, nicht wieder oder nicht mehr, nicht länger aufsetzen?
Ja, eben, weil der Fehler nicht ganz neu ist und weil wir eines begriffen haben. Technischer Fortschritt führt zu ökonomischen Revolutionen. Ökonomische Revolutionen führen dazu, dass sich Arbeitswelten radikal verändern. Wenn sich Arbeitswelten radikal verändern, verändert sich Gesellschaft, verändert sich Kultur. Und dann verändert sich sogar die Verfassung von Staaten und dann entstehen neue Formen und so weiter. Das alles wird damit ausgelöst. Wenn ich also jetzt eine technische Entwicklung propagiere und sage, die muss noch schneller und härter und gemacht werden und wir haben keine Zeit und so weiter, dann weiß ich, das ganze andere, das kippt alles mit weg. Und wenn ich da keine realistische Vorstellung davon habe, wie sieht denn eine gute Gesellschaft aus, in der es sehr viel weniger Lohnarbeit gibt? Was machen die Menschen in dieser Gesellschaft? Wovon leben die Menschen in dieser Gesellschaft? Wenn das alles fehlt, ja, dann ist das eine einzige Zündelei an unseren, im Vergleich zu dem, was dann in Zukunft kommt, intakten Gesellschaften. Und das Spannende ist, dass die Menschen das im Grunde fast alle wissen. Wenn Sie junge Leute fragen, wird die Zukunft besser oder schlechter werden, dann haben wir zum ersten Mal seit ganz langer Zeit eine Situation, in der die meisten erwarten, dass sie eher schlechter wird und nicht besser, während das Silicon Valley erzählt, dass ihre Lösungen dazu führen, dass das Leben unheimlich paradiesisch wird.
Jetzt könnte man aber sagen, Herr Precht, naja, es ist nicht so ganz verwunderlich, dass diese KI Entwickler, dass diese Konzernchefs auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften ziemliche Nieten sind. Denn was die wollen, ist ja keine bessere Welt, sondern halt mehr Gewinne, immer höhere Gewinne.
Ja, aber sie wollen ja auch nicht die Zerstörung der Gesellschaft, ja, die sie damit aber voranbringen und es selber gar nicht merken.
Ja, aber die Frage ist schon ein bisschen, sollten wir diese ganzen Rhetoriken, sollten wir die mehr als Verkaufsstrategie auffassen oder mehr als ernstzunehmende theoretische Position?
Also Sie haben natürlich völlig recht. Zunächst mal sind das Marketingstrategien. Ja, indem ich behaupte, dass die Innovation, die ich mache, der Fortschritt ist. Ja, was natürlich immer ganz komische Sache ist, weil ob etwas Fortschritt ist oder nicht, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Bewertungsgefüge. Nicht jede Innovation ist fortschrittlich. Ja, aber wenn die das gleichsetzen und auf diese Art und Weise sagen, so läuft die Zukunft und wir machen die, dann ist das erstmal Propaganda.
Ja.
Ich fürchte aber, dass die Gesellschaften im Augenblick sehr wenig dagegen zu setzen haben, sodass sie dieser Propaganda immer mehr auf dem Leim gehen und dann wird aus Marketing tatsächlich unter Umständen Realität.
Ja, genau. Und da jetzt Schlussfrage, Herr Precht. Sie haben es gerade gesagt, das, wozu wir die KI-Entwicklung anwenden wollen, wozu wir sie auch nicht anwenden wollen, wozu wir sie überhaupt einsetzen wollen, das sollte ja alles Gegenstand unserer demokratischen Entscheidungsfindung sein. Was sind denn aus Ihrer Perspektive nun Anwendungsfelder, wo Sie sagen, da sollte KI-Entwicklung einfach verboten sein? Und wo sind andere Felder, wo Sie sagen, da brauchen wir sie, gerade im Sinne eines Allgemeinwohls?
Ich hatte ja vorhin schon positive Felder aufgezählt. Also wenn jemand hingeht und seine Industriedaten so miteinander vernetzt, dass die Maschinen autonomer arbeiten können in der Produktion, ist das völlig in Ordnung. Wenn jemand Logistikprozesse durch KI unterstützt oder fast gänzlich der KI überlässt, ist das vollständig in Ordnung. Wenn wir mit anonymisierten Daten in der Medizin auf Basis von künstlicher Intelligenz Krankheitsverläufe besser vorausberechnen können, ist das alles in Ordnung. Die Grenze ist da erreicht, wo künstliche Intelligenz über menschliches Leben und menschliches Schicksal richtet und entscheidet. Das wäre zum Beispiel so, wenn ich ausrechne, wie wahrscheinlich das ist, dass ein Strafgefangener rückfällig wird, wenn er begnadigt wird. Ist in Amerika hat man das gemacht. Das wäre so, wenn man vorausberechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Schülers ist, das Klassenziel nicht zu erreichen. Hat man auch in den USA gemacht. Und die richtig harten Fälle sind dann tatsächlich Abwägung von Lebenswert im Straßenverkehr oder Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Killerrobotern. Also hier haben wir lauter Felder, wo wir sagen, das ächten wir und das wollen wir nicht.
Herzlichen Dank, Richard David Precht.
Sehr gern, Frau Miller.